Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem Webcast für Bewusstsein und Evolution. Und mit zugeschaltet aus Wien ist Peter Klein. Peter, ich höre schon deine Nebengeräusche. Ich nehme an, du bist mitten in der Leitung.
Ja, hallo, hier ist der Peter Klein. Bin ich gut hörbar?
Ja, du bist gut hörbar.
Gut.
Servus nach Wien.
Ja, hallo aus Wien nach Frankfurt, denke ich, bei dir.
Das ist vollkommen richtig. Wir hatten die Idee zu dieser Sendung ja in Wien ursprünglich, hier einmal über, ich würde sagen, die Beziehungen dieser zwei Nachbarländer, Deutschland und Österreich, miteinander zu sprechen und das auch im Kontext, dass ich ein Österreicher bin, der in Deutschland, in Frankfurt lebt, und du, ein Deutscher, der zumindest einen guten Teil deiner Zeit auch in Wien, in Österreich lebst. Und gleichzeitig, du bist ja auch wirklich jemand, der in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz mit Aufstellungsarbeit, mit integraler Aufstellungsarbeit seit Jahren arbeitet. Du hast auch mehrere Bücher dazu verfasst. Du hast Bücher über integrale Aufstellungsarbeit als Methode verfasst. Du gibst das auch meist und oft im Coaching- und Wirtschaftskontext als Ausbildung. Du hast aber auch zwei Bücher verfasst, die sich zumindest auch über Österreich, österreichische Geschichte, österreichische Bewusstseinsräume befasst im Kontext deiner Aufstellungsarbeit. Ein Buch heißt Buddha, Freud und Falco. Und ich hoffe, dass zumindest viele noch wissen, dass Falco ein österreichischer Wiener Musiker war, der in den 90er Jahren auch eine Weltkarriere gemacht hat, bevor er vorzeitig gestorben ist. Und du hast dazu sogar einen Roman geschrieben. Ein Roman, der heißt Die Leiden des Westens. Aber ich würde mal sagen, so wie ich in deinen Roman hineingelesen habe, diese Leiden des Westens spielen sich hauptsächlich auch in Wien und in der Wiener Geschichte ab.
Ja, jetzt
Lass mich ja doch als Anfang einfach mal fragen, wie kommst du als Deutscher, als Süddeutscher dazu, der Wiener Geschichte und der österreichischen Geschichte in deiner Arbeit ein solches Interesse und einen solchen Raum zu geben? Wie kam es dazu? Wie kommst du dazu?
Ja, jetzt hast du mir gleich viele Vorlagen gleichzeitig gegeben und vor allem schon das Geheimnis gelüftet, wer der Deutsche und wer der Österreicher ist, falls man es an der Sprache nicht ohnehin natürlich erkannt hat. Ich denke, es ist wirklich durch diese Arbeit entstanden. Ich glaube nicht, dass ich mich so intensiv mit deutsch-österreichischer Geschichte befasst hätte, wenn mich meine Arbeit nicht im Schwerpunkt erstmal Wien, ich bin natürlich jetzt auch in Graz und in anderen österreichischen Städten, aber würde doch sagen, im Schwerpunkt nach Wien geführt hat und natürlich auch dadurch, dass ich über viele Jahre, ja kann man fast sagen, im wöchentlichen Rhythmus gependelt bin. Eine Woche in Deutschland, eine Woche in Österreich und dann fallen einem natürlich Unterschiede auch stark ins Gewicht. Also vielleicht, um auch mal im Alltäglichen anzufangen, wenn ich in Österreich bin, kriege ich die wichtigsten Nachrichten aus Deutschland in der Tageszeitung mit. Wenn in Österreich irgendwas passiert, wie ein Babak-Skandal oder dass der Herr Lugner irgendwas tut, da muss es schon sehr, sehr, sehr spektakulär sein, dass man das in der deutschen Zeitung wiederfindet. Das heißt also, wenn in Österreich irgendwas Spannendes, Tagesaktuelles ist und ich bin eine Woche in Deutschland gewesen und habe das nicht gegoogelt, muss ich mich erst wieder einlesen, was in der Zwischenzeit in der Woche in Wien, wo ich nicht in Wien war, sozusagen passiert ist und wie die Geschichten dann weitergegangen sind. Und da werden einem natürlich auch so diese Größenunterschiede bewusst, dass man von Österreich, glaube ich, insgesamt mehr nach Deutschland schaut als von Deutschland nach Österreich oder mit einer anderen Brille oder mit einem anderen Blick. Das sind mal so ganz alltägliche Sachen, die da eine Rolle gespielt haben.
Jetzt kann ich das gut nachvollziehen. Wenn ich hier in deinem Buch Die Leiden des Westens ein bisschen blättere, sehe ich, dass du hier von dem schönen blauen Donau, dem Prater, dem Herrn Karl, vom dem Heldenplatz in Wien bis über Dr. Freud, der natürlich auch ein Wiener war, sehr viel die anscheinend angelesen und angeeignet hast, das so mit dem österreichischen Seelenraum, wenn ich das so bezeichnen darf, zu tun hat. Wie kommt es dazu? Was hat dich dazu gebracht, dich so in das Innenleben der österreichischen kulturellen Verfasstheit reinzubringen?
Ja, und das hat, denke ich, dann schon sehr viel mit der Arbeit zu tun. Also ich bin eingeladen worden, regelmäßig in einer Praxis im zweiten Bezirk in Wien, in der Nähe vom Augarten, wer das kennt, wo ich dann erst später erfahren habe, dass er auch in diesem Augarten der Moreno auch mit seinem Psychodrama wirklich live im Augarten gearbeitet hat. Das wusste ich aber damals alles noch gar nicht. Mitten in diesem Augarten, wunderschöner Garten, stehen aber zwei Bunker noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt also, wenn wir Familienaufstellungen gemacht haben, zum Fenster rausgeschaut haben aus dieser Praxis, fiel der Blick immer auf diese beiden Wehrmachtsbunker. Und was mich am Anfang bei den Familienaufstellungen einfach gewundert hat, ist, jetzt komme ich natürlich aus Nürnberg. In Nürnberg hast du das ganze Thema der Nürnberger Gerichtsprozesse, der Juden, der Gesetze, der Reichsparteitagsaufmärsche. Und wie ich dann angefangen habe, in Wien zu arbeiten, war ich am Anfang erstmal ein bisschen überrascht, dass, wenn du da ein, zwei Generationen zurückgehst zu den Großeltern, dass du genauso in diesen Kriegs- und nationalsozialistischen Themen irgendwo landest. Und ich habe dann eigentlich erst durch eine Fernsehdokumentation Hitlers Österreich dann gemerkt, was eigentlich die Geschichte dieses zweiten Bezirks ist, dass es dort bis 1938 180.000 Juden gegeben hat, von denen 1945 gerade nochmal 5.000 Juden übrig waren. Ich war mir dessen nicht bewusst, in welchem Bezirk ich da eigentlich lebe, und ich war mir über die Absurdität dieser Zahlen auch gar nicht bewusst. Und so hat dann eins zum anderen geführt. Ich glaube, dieses viele Lesen und dieses viele Schreiben war auch dann ein Verarbeiten der Geschichte, was ich durch meine Klienten, aber dann natürlich auch in Rekonstruktion meiner eigenen Psyche sozusagen dann kennengelernt habe.
Was mir als Österreicher in Deutschland auffällt, ist, dass die Deutschen diese mittlerweile 70-jährige Geschichte seit dem Nationalsozialismus anscheinend 70 Jahre lang voll, zumindest im Gesicht hatten und gezwungen waren, sich auf eine Art und Weise damit zu konfrontieren, wie ich es als Österreicher in Österreich nie gewohnt war. Ich bin 1962 geboren. Ich bin in Linz in die Schule gegangen. Linz, unter anderem, um das dazu zu sagen, die Stadt, wo Adolf Hitler aufgewachsen ist, seine Heimatstadt. Ich habe in der Schule bis zum Schluss Geschichtsunterricht unter dem Vorzeichen bekommen, dass Österreich das erste Opfer des Nationalsozialismus war, dass Österreich das erste Land war, das vom Nationalsozialismus überfallen wurde, 1938. Was man mir damals nicht dazu gesagt hat, ist, dass dieser aus österreichischer Sicht gesprochen Einmarsch der deutschen Truppen in Österreich mit einer begeisterten, fahnenschwenkenden Menge von der Grenze in Passau bis nach Wien, das sind, ich schätze mal, 500 Kilometer, ununterbrochene Menschenmassen begleitet worden ist, die dem Fahrzeugkonvoi des Führers damals zugeholt haben, der damals in Wien diese Rede erhielt, stolz zu sein, endlich seine Heimat zurück ins Reich zu bringen. Das war alles nicht Teil meiner Wahrnehmung als Österreicher. Im Gegenteil, es war, und zwar so selbstverständlich, dass man darüber nicht einmal nachdachte. Der wichtigste Bestandteil meiner, unserer österreichischen Identität, und das kam wirklich vor allem anderen, dass wir keine Deutschen sind. Und ich bin erst viel, viel später drauf gekommen, dass eigentlich die Österreicher erst zu einem bestimmten Datum auf diese Idee kamen, keine Deutschen zu sein. Und das war genau der 8. Mai 1945, wo es geschichtlich ziemlich opportun war, mit dieser deutschen Geschichte nichts mehr zu tun zu haben. Und ich glaube, dass vieles, was ich in Österreich und in Deutschland unterschiedlich erlebe, und da bin ich neugierig, wie du das aus deiner Sicht wahrnimmst, mit dieser unterschiedlichen Verarbeitung oder Nichtverarbeitung einer gemeinsamen Geschichte zu tun hat. Würdest du das ähnlich sehen und ähnlich wahrnehmen?
Ich würde gerne einen Schritt vorher anfangen, weil du das ja beschreibst mit deinem Aufwachsen in Linz. Ich bin in Nürnberg aufgewachsen. Über die Historie der Stadt habe ich ja schon gesprochen. Und ich bin eigentlich ein Typus Mensch gewesen, der die Einstellung hatte, was geht's mich an, was meine Großeltern gemacht haben. Ich muss das ganz klar so sagen. Also ich war der Meinung, wieso soll ich eine Schuld für irgendetwas tragen, was ich selber nicht getan habe? Warum soll ich mich da überhaupt beschäftigen? Was rum ist, ist rum. Und mein erstes Aufwachen ist eigentlich durch einen Kinofilm passiert, der Kinofilm Schindlers Liste, wo ich am Ende drin gesessen bin und Rotz und Wasser geheult habe. Also das war noch in meiner Nürnberger Zeit, war ich da, und da habe ich das erste Mal gespürt, es ist einfach nicht nur ein Film, sondern das sitzt mir noch in den Zellen. Und dann bin ich eben relativ jung, mit Anfang 20 schon zum Familienaufstellen gekommen und habe dadurch natürlich auch gelernt, wie stark uns auch Erfahrungen, die unsere Großeltern gemacht haben, oder unsere Eltern, je nachdem in welchem Alter wir sind, wie stark uns das immer noch prägt und wie stark uns das immer noch beeinflusst. Und mit dieser Vorerfahrung bin ich dann ja sozusagen nach Österreich gegangen, aber ich habe im deutschen Geschichtsunterricht auch wenig registriert, was die österreichische Geschichte ist. Natürlich, Hitler ist ein Österreicher, dessen war man sich irgendwo schon bewusst. Aber diese speziellen Dynamiken in Österreich, die habe ich dann wirklich erst kennengelernt, wie ich hier war. Und deswegen tauchte in meinem Buch auch noch eine wichtige andere historische Figur auf. Das ist der Thomas Bernhard. Der Thomas Bernhard war ja ein großer Aufklärer, der dieses Thema aus dem als Literat, aus den Schatten, denke ich, in Österreich den Menschen einen ganz starken Spiegel vorgehalten hat, mit dem größten Theaterskandal, den es in Österreich jemals gegeben hat. Und das war ja auch erst 1988. Insofern kann ich mir schon gut vorstellen, dass es da auch historisch in der Aufarbeitung durchaus natürlich gewisse Verzögerungen gegeben hat.
Darf ich das zum Anlass nehmen, weil du hast davon gesprochen, dass das in deiner Kindheit eher so was ist, so wahrgenommen wurde von dir, das haben meine Großeltern gemacht, was geht mich das an? Und dass du erst bei Schindlers Liste einfach auch wirklich zu der Wahrnehmung gekommen bist, das geht mich sehr wohl was an. Und meine Vermutung ist, dass da vielleicht auch, zumindest im Nachhinein, deine Aufstellungsarbeit hier mit ins Spiel reinkommt. Weil die Aufstellungsarbeit, und ich hätte gerne, dass du ein, zwei Worte auch dazu sagst, was diese Aufstellungsarbeit ist, damit Menschen, die damit vielleicht nicht so vertraut sind, davon eine Idee haben, ja auch genau das zum Thema macht, dass das, was wir sind und das, was wir wahrnehmen, den kulturellen Kontext, den wir wahrnehmen, in einem Geflecht unserer, Vorfahren, unserer Ahnen hier auch mitgestaltet wurde. Und dass unsere kulturelle und Bewusstseinsgegenwart nicht etwas ist, das nur mit unserer Geburt anfängt, sondern dass das ein Kontinuum über die Generationen hinaus ist. Frage, ist das erstens so, wie ich es beschreibe? Und zweitens, wie würde das genauer angesehen aus der Sicht der Aufstellungsarbeit aussehen?
Ich würde vielleicht gern einmal so ein ganz praktisches Beispiel aus der Aufstellungsarbeit geben und dann durchaus auch nochmal was Persönliches gern dazu sagen wollen. Vielleicht auch für diejenigen, die mit dieser Aufstellungsarbeit jetzt nicht so vertraut sind, dass man damit etwas mehr anfangen kann. Ganz praktisch mal über eine Klientenarbeit gesprochen. Ein Mann, der zu uns kommt. Also ich arbeite mittlerweile im zweiten Bezirk in Wien jetzt auch in einer Praxis mit einer Ärztin zusammen, mit einer Österreicherin, die aber eben auch Jüdin ist. Und wir haben also sehr viele Klienten, die entweder Deutsche, Österreicher, Juden oder auch aus den angrenzenden Ländern, aus Ungarn, aus der Tschechoslowakei, also durchaus multikulturell da zusammenkommen. Und ein Klientenbeispiel wäre ein Mann, der zu uns kam mit tauben Händen und merkwürdigen Träumen von seinem Großvater, die wohl irgendwas mit Russland und mit Stalingrad zu tun hatten. Er konnte nicht mehr rekonstruieren, was seinem Großvater in Stalingrad passiert ist. Und wir haben das dann aufgestellt. Und auf die Frage, was seine Gedanken dazu sind, sagte er, hat irgendwie so Ängste, wenn er in seine männliche Kraft kommt, also der Klient, dann könnte er mit
Peter, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, wenn du kurz ein paar Worte sagst, was es heißt, wir haben das aufgestellt.
Wir haben das aufgestellt, bedeutet, man geht dann wirklich in eine Rekonstruktion, man wählt dann also aus einer Gruppe Repräsentanten aus, man kann sich das ein bisschen wie ein Rollenspiel vorstellen und ein Repräsentant steht dann zum Beispiel für das Symptom, für die tauben Hände, ein Repräsentant steht für den Klienten, ein dritter Repräsentant steht für ein Thema im Hintergrund, in weiterer Folge dann auch den Großvater. Und man reinszeniert dann sozusagen anhand von Informationen, die man von den Klienten hat, die Dynamiken. Es ist aber mehr als ein Rollenspiel. Also jeder, der Aufstellung schon mal erlebt hat, weiß, dass da manchmal zutage kommen. Das ist so ein bisschen das Mysteriöse, auch das Magische oder das Mystische, wo die Stellvertreter, die Repräsentanten plötzlich Dinge zutage fördern, die sie eigentlich gar nicht wissen können. Wenn man das versucht zu erklären, geht man natürlich wieder in ein ganz anderes Feld hinein. Aber ich hoffe, dass man sich das so einigermaßen etwas vorstellen kann. Wir gehen in der klassischen Psychologie mittlerweile auch davon aus, wir tragen da Informationen aus mehreren Generationen mit uns rum, auch von Personen, die wir nie kennengelernt haben. Aber da müssten wir dann in Felder wie Quantenphysik, Neurobiologie und solche Dinge dann auch hineingehen. Zurückkommend auf jeden Fall auf den Fall war es dann so, dass dieser Mann sagte, er hätte Angst, wenn er in seine männliche Kraft geht, dass er Frauen etwas Schlimmes antun könnte. Und das scheint etwas mit dem Schicksal des Großvaters zu tun zu haben. Also wir wollten da keine Tatsachen schaffen, das tun wir nie. Aber in dem Moment, wo er da eine Verantwortung oder ein Päckchen oder eine Schuld, die er sozusagen trägt, von seinem Großvater rituell zurückgab, und wir haben dann noch einen Repräsentanten für die männliche Kraft aufgestellt, hat er sich wesentlich freier gefühlt und hatte dann auch das Gefühl, dass er seine Männlichkeit kraftvoll leben kann, ohne dass da etwas Schlimmes passiert. Das heißt, wir tragen manchmal Gefühle von Scham oder Schuld oder Selbstbegrenzung, die sich dann im Körper wirklich als Symptome manifestieren können, wirklich als Krankheitssymptome manifestieren können oder auch als Phobien oder Zwänge oder Ängste. Und das hat viel mit dem Schicksal unserer Großeltern und dieser deutsch-österreichischen Geschichte oder Seele oder wie C.G. Jung sagen würde, diesem kollektiven Bewusstsein zu tun.
Stichwort kollektives Bewusstsein. Und ich glaube, das ist etwas, was der Idee dieser Sendung miteinander hier sehr zugrunde liegt und eben auch einer Aufstellungsarbeit sehr zugrunde liegt, nämlich wirklich sich dem zu stellen, dass unser individuelles Bewusstsein in ein kollektives Bewusstsein eingebettet ist. Und mein hier in Deutschland sein, und noch mehr muss ich sagen, meine Jahre in den USA haben mich erst wirklich damit vertraut gemacht, in welcher Weise, in welcher Tiefe ich in ein kollektives Bewusstsein des Österreicherseins eingebettet bin und die Welt nicht nur aus meiner persönlichen Warte wahrgenommen habe, sondern eben auch aus dieser Warte des Österreichers. In den USA zu dem Grade, dass in den USA ich mit der Idee, nichts mit den Deutschen zu tun zu haben, überhaupt nicht durchkam. Das heißt, wenn ich gesagt habe, ja, ich bin Österreicher, war das von vornherein nur eine Variante von, ja, ich bin Deutscher. Das haben die Amerikaner einfach automatisch so verstanden, was meinem Selbstverständnis völlig zuwiderlief. Und ich erst gemerkt habe, Welche Abgrenzungsidentität in Österreich gegen das Deutsche der Fall ist. Und viel, was in Österreich in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist, Österreich, und jetzt kommen wir auch zu einer Aktualität, die leider mit gestern eine weltweite Tagesaktualität bekommen hat, nämlich diese Wiedergeburt des rechten Populismus, jetzt mit den amerikanischen Wahlen zu einer ziemlich erschreckenden Höhepunkt auch gefunden hat. Dieser rechte Populismus hat in Österreich ja schon einer der ersten Entwicklungen gehabt, die schon mehr als 30 Jahre mit mittlerweile verstorbenen Jörg Haider zu tun hatte. Kulturelle Ideen, kulturelle Perspektiven wieder populär geworden sind, die sehr viel mit den 30er Jahren zu tun hatten. Und den großen Unterschied, den ich zwischen Österreich und Deutschland wahrnehme, und das hat auch in Österreich jetzt wieder diese Situation mit sich, es gibt in Österreich in einem Monat Präsidentschaftswahlen und es ist durchaus wahrscheinlich, dass der rechtspopulistische Kandidat hier die Mehrheit und bekommen wird und damit in einem westlich-demokratischen Staat ein Rechtspopulist, ähnlich wie in Ungarn, in Polen oder in anderen mittelosteuropäischen Staaten, das Präsidentschaftsamt bekommen wird. Etwas, was in Deutschland bei Weitem noch unmöglich ist. Und ich habe das sehr stark immer mehr wahrgenommen. Es hat auch damit zu tun, dass wir Österreicher uns diese gemeinsame Vergangenheit der 30er Jahre nie gestellt haben, dass wir immer geglaubt haben, wir sind die Opfer, dass die Deutschen, weil sie gezwungen waren, sich damit auseinanderzusetzen, zumindest in großen Teilen der Gesellschaft eine kulturelle Reife im Umgang damit entwickelt haben, die europaweit und vielleicht sogar weltweit richtungsweisend sein könnte. Das meine ich auch im Hinblick zu dem, was gestern in den USA passiert ist.
Ja, also passt jetzt für mich auch nochmal meine persönliche Geschichte, weil du mich auf das kollektive Bewusstsein angesprochen hast, wie ich dieses erste Buch rausgebracht habe, Buddha, Freud und Falco, wo es ja schon um diesen historischen Hintergrund teilweise geht. Also wir haben ja mit historischen Persönlichkeiten in Aufstellungen gearbeitet, haben mich auch Leute gefragt, warum ich mit diesem Ehrgeiz da in der Geschichte recherchiere. Und ich habe das immer wieder dann auf meine Verarbeitung der Klientenarbeiten und dieses Reisen und dieses mich ja in Wien durchaus zu Hause fühlens zurückgeführt. Und dann habe ich dieses Buch meinem Vater zum Geburtstag geschenkt. Der hat das gelesen und hat gesagt, naja, wir sind ja auch K&K-Flüchtlinge. Dann sage ich, wieso sind wir K&K-Flüchtlinge? Und dann sagt er, naja gut, wir sind ja vertrieben worden, also ich also mein Vater als dreijähriges Kind und der Großvater aus Olmütz, und das ist die Tschechoslowakei. Und es ging dann so weit, dass ich in weiteren Recherchen dann draufgekommen bin, meine Großmutter, eine geborene Mandl, hat mit ziemlicher Sicherheit einen jüdischen Hintergrund. Und das war mir bis zu diesem Zeitpunkt wirklich überhaupt nicht bewusst. Und das kann schon zeigen, wie sehr wir aus dem Schatten raus agieren. Mich hat's nach Wien gezogen. Das war wie magisch angezogen. Dann habe ich sogar noch ans Sigmund Freud Museum in der Berggasse die Anfrage gestellt. Ich würde gern mit einem jüdischen Kollegen, mit einer jüdischen Kollegin mal in der Aufstellungsarbeit zusammenarbeiten. Also ich wollte mich auch ganz bewusst, und ich war da sehr aufgeregt vorher, dem stellen, dass ich als Deutscher in Österreich eben auch mit jüdischen Klienten arbeite. Und dann wurde mir erst im Nachhinein bewusst, dass das auch ein Stück weit ein Aufarbeiten war aus der eigenen Familiengeschichte heraus. Also ich musste erst ein ganzes Buch drüber schreiben und ein paar Jahre hier in Wien sein, um das irgendwo auch zu begreifen. Und ich glaube, vieles, was Leute heute tun, passiert aus dem kollektiven Unbewussten, aus dem Schatten dieser Vergangenheit heraus, ohne dass sie das wissen. Und das spreche natürlich für diese Aussage von dir, je weniger Aufarbeitung passiert ist, dass das wie unbewusste Antriebskräfte sind und den Leuten manchmal gar nicht so klar sind, in wessen Dienst sie was da eigentlich irgendwo weiterführen.
Was magst du eigentlich an Wien?
Den Rotwein. Es ist in Wien ja völlig legitim, zum Beispiel bei philosophischen Gesprächen in Tradition der Kaffeehausliteraten da ein Achtel Rotwein dazu zu trinken. Das ist also was, was mir in Wien sehr sympathisch ist. Und auch die Art des Schmähs, also dieses ironischen Humors und auch über sich selber lachen zu können und dieses Versteckten. Ich muss auch sagen, dieser Begriff Piefke, wir haben das ja in unseren Text auch mit reingenommen, ist etwas, was mir hier eigentlich nur auf direkten Wege bei Fußballspielen passiert ist. Wenn ich also mir ein Fußball-Weltmeisterschaftsspiel in einem Wiener Café angeguckt habe und die Leute am Tisch nicht mitgekriegt haben, dass ich ein Deutscher bin und dann angefangen haben, über die Piefke zu schimpfen. Also persönlich hat mich nie jemand als Piefke angesprochen. Man braucht ein bisschen diese indirekten Kodierungen in Wien und Österreich zu verstehen, weil ich es insgesamt in den Kreisen, in denen ich hier unterwegs bin, immer als sehr höflich empfunden habe. Und man muss als Deutscher da ein bisschen an seiner Feinjustierung arbeiten. Denn der Piefke, den hat es ja wirklich gegeben. Das war ja so ein preußischer Militärmusiker, der wohl sehr zackig, ruppig, humorlos, also man könnte so sagen, so typisch deutsch, was man den Preußen halt so zuschreibt, dahergekommen ist. Und man muss als Deutscher so ein bisschen lernen, schneller auf Signale zu reagieren, weil das halt etwas indirekter daherkommt. Aber das sind alles so Dinge, die mir sehr sympathisch sind.
Jetzt lass mich ein paar Sachen als gelernter Österreicher, der in Deutschland lebt, zu dem sagen, was du gerade hier dargelegt hast. Das erste, der Wiener Schmäh. Der Wiener Schmäh ist in das Bundesdeutsche völlig unübersetzbar. Der hat mit Ironie nur am leichten Rande etwas zu tun, weil der Schmäh ist eine Qualität, die zwischen verführerisch und beleidigend ist. Und in diesem Terrain laviert in einer Weise, wo das, was man meint, prinzipiell nicht direkt ausgesprochen wird. Und das ist auch, würde ich sagen, eine der Grundcharakteristika des österreichischen Umgangs mit Sprache. Und du kannst es, bin ich mir sicher, bestätigen, dass das, was ich meine, nie direkt ausgedrückt wird. Und ich würde sogar so weit gehen, dass eine gewisse Verlogenheit Teil des Wiener Schmähs ist. Das hat einen Charme, aber hat es nicht auch einen giftigen Charme?
Was? Ich bin ja immer wieder überrascht, wie viele Wiener nicht wissen, dass die Habsburger in Wirklichkeit aus der Schweiz kommen und dass der Schmäh in Wirklichkeit aus Deutschland kommt. Wobei der erste Teil wahr ist und der zweite nicht. Aber das ist einer meiner Lieblingsschmähs, dass ich mir manchmal den Spaß mache, in Abendessensrunden mit Wienern, wenn keiner damit rechnet, zu behaupten, dass der Wiener Schmäh in Wirklichkeit aus Deutschland kommt. Da bleibt den Leuten dermaßen der Bissen im Hals stecken und sie schauen einen mit groß aufgerissenen Augen an. Und dann frage ich immer, wo ist er jetzt, der Wiener Schmäh? Wo ist er jetzt? Weil man bei Deutschen einfach mit dieser Art von Attacke vielleicht auch gar nicht rechnet. Und dass die Habsburger in Wirklichkeit aus der Schweiz kommen, das stimmt aber tatsächlich. Ich mache witzigerweise in der Schweiz meine Ausbildung in einem Zentrum, was nur wenige Kilometer von dem Ort Habsburg, einem Mini-Mini-Mini-Dorf mit einer Mini-Mini-Mini-Burg entfernt ist. Und das finde ich dann immer wieder, das ist so meine Art des Schmähs, dass ich den Wienern manchmal etwas über Wien zeige oder erkläre, was sie nicht wissen. Also mir liegt es irgendwie sehr, aber ich merke das manchmal auch, dass manche Deutsche da ganz schwer reinkommen und diese Signale auch überhaupt nicht merken. Vielleicht liegt es ja wirklich daran, dass meine Familie zur Hälfte K&K-Flüchtlinge sind, dass ich da irgendwie ein kleines Kommunikationsgen auch noch mitgebracht habe.
Mhm. Entschuldige. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass du Deutscher bist, dass du da mit einem gewissen Wohlwollen drüber hinweg siehst, weil da ist etwas in der österreichischen Seele und ich würde sagen in der Wiener Seele vielleicht noch im Besonderen, was durchaus eine Liebesaffäre mit dem Tödlichen und auch mit dem mit Gift, mit dem Giftigen hat. Ich zögere ein bisschen, es auszusprechen. Dieser Zug zum Morbiden, der auch in Wien sich da zeigt, dass es in Wien eine Friedhofskultur gibt, die mir in Deutschland noch nirgendwo begegnet ist. Also wenn man wieder mal auf dem Zentralfriedhof war, dann sieht man, dass das eine riesige kulturelle Einrichtung ist, die viel auch mit der Identität dieser Stadt zu tun hat. Was ist das? Wie kommt es zu so einem kulturellen Selbstverständnis?
Also das weiß ich nicht, ob ich da nah genug an der Wiener Seele wirklich dran bin, dass ich das authentisch beantworten kann. Ich kann nur eins sagen, den Wiener Zentralfriedhof habe ich auch schon ein paar Mal besucht, weil es zu meiner Arbeit mit historischen Persönlichkeiten einfach auch dazu gehört, auch bestimmte Plätze aufzusuchen. Ich habe also auch die Kapitel in meinem Roman, es geht ja in jedem Kapitel um ein Leiden und es ist auch jedes Kapitel an einem anderen Ort und ich habe die Kapitel teilweise auch an den Orten geschrieben, wo sie spielen und deswegen weiß ich, dass das Aufsuchen von Orten, also das, was Schauspieler teilweise auch machen, bestimmte Orte aufzusuchen, sich die Kostüme anzuziehen, Musik zu hören aus einer bestimmten Zeit, dass das etwas enorm Inspirierendes sein kann, was einen dann auch in die Rolle oder auch in diesen State hineinbringt. Und insofern war es für mich auch Pflichtaufgabe, natürlich den Wiener Zentralfriedhof und das, vor allem das Grab von Falco zu besuchen, wo übrigens immer am meisten los ist. Also vor dem Grab von Falco stehen immer die meisten Menschen. Ich glaube, dass der mit seiner Lebensgeschichte etwas ganz Spezielles auch nochmal aus dieser österreichischen Seele transportiert hat mit seinen Liedern bis hin zu seinem tödlichen Autounfall. Und er hatte beim Tod vom Qualtinger schon gesagt, man muss in Wien erst tot sein, dass die Wiener ihre Künstler wieder leben, und hat dann ja mit seinem tödlichen Autounfall eigentlich genau auch da so eine kulturelle Spur auch wiederholt. Aber wo das herkommt, ich glaube, das maße ich mir nicht an, das entschlüsseln zu können.
Lass mich andersrum fragen. Du als in Wien lebender Deutscher, wer oder was sind die Österreicher?
Die Fragen, die du mir stellst, sind nicht leicht, werden nicht leichter. Ich glaube, wir haben Verbindendes, das spüre ich dich auch so. Wir haben Unterschiede. Ich glaube, wir haben auch einen unterschiedlichen Blick aufeinander. Man hat mir anfangs auch gesagt, du wirst als Deutscher vielleicht manchmal schwer haben beruflich in Österreich. Ich habe das nicht so erlebt, weil ich glaube ich schon diese Selbstironie, diesen Humor mit mir selber eben auch habe, und weil ich da eben vielleicht nicht so von oben herab runterkomme, wie es anscheinend manche Deutsche vielleicht tun und vielleicht auch gerade im Ausland tun. Und dann habe ich durchaus den Eindruck, dass die Österreicher manchmal schon mit einem größeren Interesse nach Deutschland schauen als die Deutschen nach Österreich. So ein bisschen der große Bruder, wo man dann schon schaut, was machen die Deutschen. Umgekehrt finde ich es in Deutschland manchmal enttäuschend, wie die Deutschen die Österreicher unterschätzen, weil sie vielleicht die Haupterfahrung mit irgendwelchen Skigebieten haben, wo sie im Urlaub sind, wo ich dann immer wieder sage, unterschätzt nicht die Kultur, die in Wien ist, und unterschätzt auch nicht. Wir haben jetzt 3 Jahre ineinander mit der Wiener Wirtschaftskammer zusammen Kongresse gemacht mit Aufstellungsarbeit. Das ist mir mit einer deutschen Industrie- und Handelskammer noch nicht gelungen. Die Österreicher sind, finde ich, in vielen Punkten dann auch spirituell gesehen offener, vielleicht sogar weiter, mutiger, sich mit Emotionen in Gruppen zu zeigen, experimenteller, wo die Deutschen mich dann manchmal mit großen Augen anschauen und sagen, du meinst, die, ich sag's jetzt mal böse, die Ösis sind weiter als wir, wo mich dann manchmal als Deutschen dann wieder diese deutsche Arroganz auch ärgert.
Ja, an Selbstbewusstsein fehlt es ja den Deutschen in der Regel auch nicht, während das österreichische Selbstbewusstsein immer ein gebrochenes ist. Also ich ich würde sagen, es ist durchaus in großem Maße vorhanden, aber es ist verbunden mit einer gleichzeitigen Minderwertigkeitswahrnehmung, was einen interessanten doppelten Bruch gibt. Was auch mit der österreichischen Kleinstaaterei zu tun hat, auch damit, dass Österreich einmal auch das Zentrum des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation war, haben ja nicht mehr viel im Gedächtnis, dass die deutsche Kaiserkrone über, ich glaube, mindestens 500 Jahre in Wien getragen wurde, von den Habsburgern, dass hier ein Schrumpfen von zumindest dem Anspruch eines großen Reiches zu einem Kleinstaat eine gewisse seelische Verfasstheit mit sich gebracht hat und dass die Deutschen insofern der große Bruder sind, als einfach die Größenverhältnisse hier eindeutig sind und auch die realen politischen Veränderungen oder Kräfteverhältnisse hier eindeutig sind. Gleichzeitig ist es ja interessant, dass ein riesig überproportionaler Prozentsatz der deutschen Führungskräfte, der deutschen Wirtschaft, vor allem auch der Medienwirtschaft, der großen Fernsehanstalten, von Österreichern belegt werden. Das heißt, es gibt nach wie vor eine große intellektuelle und auch Führungspräsenz der Österreicher in Deutschland. Das ist ja auch spannend.
Ja, und es ist halt immer die Frage, wo der Anfang zu setzen ist. Ich kenne natürlich auch die historische Theorie, dass dieser österreichische Kleinstaat übrig bleibend aus dem großen Habsburger Reich, der damals auch als der Rest bezeichnet wurde, dass wohl daraus eine gewisse, wohl auch Minderwertigkeit da war, genauso wie man natürlich in Deutschland sagt, der Zweite Weltkrieg ist ohne die Geschichte des Ersten Weltkrieges nicht erklärbar, ohne einen Versailler Vertrag, ohne eine Demut der Niederlage wäre nicht erklärbar gewesen, dass es das Phänomen Hitler dann hinterher in Deutschland gegeben hat. Die Frage ist halt immer, wo man da den Anfangspunkt setzt, weil man natürlich vielleicht hinter dieser Wiederholungsschleife historisch zurückliegend die nächste Wiederholungsschleife findet. Und wenn man jetzt nochmal nach vorne geht, wenn man sieht, der Hitler war ja damals auch nicht nur eine Person. Es gab damals einen Mussolini, es gab damals einen Stalin. Und es gibt ja jetzt nicht nur ein europäisches Phänomen. Wir haben ja in unserer Ausschreibung noch von der europäischen Geschichte gesprochen. Wir haben aber auch einen Erdogan, wir haben einen Putin, wir haben einen Donald Trump, der von der Mehrheit der amerikanischen Bürger gewählt worden ist. Das ist ja kein Diktator, der da einen Militärstreich gemacht hat. Der ist ja von der Mehrheit der Bürger gewählt worden. Und da erleben wir natürlich auch eine große Schleife, dass die Amerikaner uns nach 1945 die demokratischen Werte in Europa ein Stück weit eingepflanzt haben oder mit eingepflanzt haben. Und jetzt sehen wir da so eine massive Veränderung. Insofern ist für mich gerade nach dem, was da die letzten 48 Stunden passiert ist, schon irgendwo auch die Frage, inwiefern auch der Mensch an sich, unabhängig vom Österreicher oder Deutschen, was das noch tiefer liegend vielleicht ist, dass der Mensch immer wieder durch diese Wiederholungsschleifen durchläuft. Oder anders gefragt, was haben wir eigentlich nach Sigmund Freud gelernt? Sigmund Freud war ja dem Kulturmenschen gegenüber sehr misstrauisch. Sigmund Freud hat ja lange aufgrund seiner jüdischen Herkunft kämpfen müssen. Dann war er Arzt und hat sich mit Sexualität befasst, mit Träumen befasst, mit lauter unanständigen Dingen, mit denen er sich als Arzt eigentlich nicht befasst. Und Freud hat ja seine ganzen Theorien auch immer wieder auf Triebe zurückgeführt und hat gesagt, ich misstraue dem modernen Kulturmenschen. Und hat sich natürlich dann mit den Ereignissen von 1938 absolut in diesem Misstrauen auch bestätigt gefühlt.
Absolut. Und es ist interessant, dass es in Wien jahrzehntelang keine Adresse gab, die eine Sigmund Freud-Adresse war, also keine Straße, keinen Platz, die einen Sigmund Freud-Platz den Namen getragen hätte. Das ist doch schon mal signifikant. Und dann kommt noch als Pointe dazu, und vielleicht ist das ja auch eine wienerische Pointe, mittlerweile gibt es im 9. Wiener Gemeindebezirk rund um die große Votivkirche den Sigmund Freud Platz, der auch der Sigmund Freud Park ist. Aber dieser Platz ist so angelegt, dass er nur dieser Park ist und es noch immer keine einzige Hausanschrift in Wien gibt mit einer Sigmund Freud Straße oder einem Sigmund Freud Platz. Das ist auch Wien.
Jetzt habe ich mir wieder das Vergnügen, dem Österreicher als Deutscher etwas sagen zu dürfen. Die Sigmund-Freud-Universität, die es jetzt gibt, die ist jetzt am Sigmund-Freud-Platz. Aber das ist erst relativ frisch aus den letzten 2-3 Jahren raus.
Okay, gut, auch hier, auch.
Aber es hat natürlich lang gedauert. Das kann ich an der Stelle bestätigen. Und der Freud hat natürlich, wenn man sich auf den seine ganze Lebensgeschichte schaut, und da sehe ich aber auch Parallelen, und das sind ja auch die Figuren, die für meinen Roman also auch am spannendsten waren, also die in surrealen Begegnungen, also Personen miteinander sprechen zu lassen, die sich ja im wirklichen Leben nicht begegnen konnten, wie einem Thomas Bernhard, wie einem Sigmund Freud, wie einem Falco, die haben natürlich auch in ihren eigenen Biografien diese Erfahrungen mit diesen Brüchen gehabt. Der Thomas Bernhard, mal abgesehen davon, dass er schwer krank war, wenn das Biografische, was ich gelesen habe, so stimmt, ist er noch in einem katholischen Internat gewesen, was halt dann irgendwann ein nationalsozialistisches Internat war. Und dann ist das Bild vom Jesus abgehängt worden und es ist an dieselbe Stelle das Bild vom Hitler aufgehängt worden, nur dass das Bild vom Hitler eben kleiner war und eben da immer noch der weiße Rand erkennbar war von dem Jesusbild, was da vorher gehangen ist. Und wie der Krieg dann vorbei war, dann wurde das Bild vom Hitler wieder abgehängt und das Bild vom Jesus wieder aufgehängt, nur dass es teilweise dieselben Lehrer waren, die vorher an dem nationalsozialistischen Internat unterrichtet haben und die jetzt das wieder in ein katholisches Internat verwandelt haben. Und wenn man diesen biografischen Hintergrund von Thomas Bernhard erkennt oder kennt, dann weiß man auch, warum der in seinen Theaterstücken dann immer diese Schimpftiraden losgelassen hat, die Österreicher sind entweder alles Katholiken oder alles Nationalsozialisten. Weil das letztendlich seine eigene irre Geschichte in der Kindheit war, diesen Wahnsinn, den er da um sich herum erlebt hat und dann in seinen Theaterstücken eigentlich nur verarbeitet und weitergegeben hat. Ja, auch mit dem Satz, die Wirklichkeit ist viel schlimmer als alles, was die Dichter und die Theaterschreiber sich jemals ausdenken können.
Thomas Bernhard hatte ja auch einen Satz gesagt, den ich immer wieder gern zitiere, weil zumindest ein spannendes. Er sagt, es gibt eigentlich nur 3 Arten von Österreicher. Es gibt die sozialdemokratischen Nazis, die katholischen Nazis und die Nazi-Nazis. Und das hat in den 80er Jahren gesagt, da war die FPÖ, die Nachfolgepartei der Nationalsozialistischen Partei in Deutschland, so kann man das durchaus sagen, noch nicht mehrheitsfähig, wie sie momentan mehrheitsfähig ist. Aber ich möchte noch auf etwas in Wien zu sprechen kommen, dass ich nicht nachvollziehen kann, ob das nur ein historischer Zufall ist oder ob das irgendeine Bedeutung hat. Und ich würde auch aus deiner Ausstellungsarbeit mich interessieren, ob du dazu Gedanken hast. Es gab eine Zeit in Wien, das war im vierten Segel, also im Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert, wo in einer und derselben Stadt, nämlich in Wien, ein paar Kilometer auseinander, Menschen gelebt haben, die einerseits Josef Stalin hießen, andererseits Trotzki, Sigmund Freud, Musil, der große Dichter, Mahler, der Komponist, Schönberg, der Komponist, Webern, Viktor Adler, der Psychotherapeut, Adolf Hitler und diese Reihe kann man lang aufzählen. Es gibt keine Stadt, kaum eine Stadt in der Welt, in der zur gleichen Zeit eine solche Ansammlung von letztendlich weltbedeutenden Männern, hauptsächlich sind es Männer, zur gleichen Zeit zusammengelegt haben. Muss man da jetzt sozusagen ins Esoterische gehen, um sich das zu erklären? Oder hast du irgendeinen Ansatz? Was war damals in Wien?
Also ich habe schon einen Ansatz dazu. Und ob der jetzt esoterisch ist oder nicht, das liegt im Auge des Betrachters. Ich glaube schon, dass das Orte, wenn ich jetzt nicht sage, eine Art Energie speichern, hört sich das sehr esoterisch an. Ich möchte das mal anhand von einem Beispiel geben. Es hat mal ein Aufstellungsseminar gegeben, wo das Thema ein ganz anderes war, aber wo es ganz oft um Deportationsgeschichten ging und Kriegsgeschichten ging. Und dann ist irgendjemandem nach 2 Tagen aufgefallen, dass den Seminarraum, den man da angemietet hat, dass das zufälligerweise wirklich ein ehemaliges Deportationsgebäude war. Also wo wirklich die Leute gefangen gehalten wurden, bevor sie dann in die Konzentrationslager deportiert wurden. Und solche und ähnliche Erfahrungen, seitdem ich das weiß, schaue ich da immer etwas genauer hin. Wir haben auch Orte schon aufgestellt und es gibt so Phänomene wie, es gibt eine Wohnung, da ziehen die Leute glücklich ein und dann lassen sie sich scheiden. Und das wiederholt sich immer wieder, dass es zu Trennungen kommt. Und da macht es dann manchmal wirklich auch Sinn, mal zu gucken, was ist irgendwo mal an diesem Ort passiert. Und ich weiß nicht, ob ich 4 Bücher geschrieben hätte, wenn ich in Nürnberg geblieben wäre und wenn ich nicht nach Wien gegangen wäre. Also ich habe Wien als enorm inspirierend erlebt und ich habe ja auch wirklich mit diesen Erfahrungen gespielt in dieses Schauspiel, ist das diese Stanislavski-Strassberg-Schule, immer tiefer in etwas hineinzugehen, an einen Ort zu gehen, der geschichtsträchtig ist und das wahrzunehmen, was man da spüren kann. Und auch eine Lady Gaga, wenn die hier zu einem Konzert in Wien war, hat in einem Zeitungsinterview am nächsten Tag gesagt, ich habe danach im Hotelzimmer in Wien habe ich seitenweise kreative Ideen runtergeschrieben. Es gibt keine Stadt, wo ich so kreativ bin, wie wenn ich in Wien bin. Also ich glaube schon, dass das dann viel mit dem Ort auch zu tun hat. Und Künstler können das sich bewusst dessen bedienen. Wenn ich über Thomas Bernhard geschrieben habe, habe ich seine Lieblingsmusik von Mozart gehört, zu der er selber immer geschrieben hat. Wenn ich über Falco geschrieben habe, habe ich die Falco-Lieder gehört. Und wenn ich über Hitler geschrieben habe in meinem Roman, dann habe ich Richard Wagner rauf und runter gehört. Und jeder, der das Vergnügen noch nicht hatte, wenn du mal 7 Tage am Stück mehrere Stunden am Tag Richard Wagner Musik hörst, das macht was mit dir. Also das muss man wissen, ob man sich das antut oder nicht. Aber das macht was mit einem. Und genauso verändern Orte einfach Bewusstseinszustände. Ob das jetzt esoterisch ist, weiß ich nicht. Aber ich würde das absolut unterschreiben, dass das...
So, was ist der Wiener Bewusstseinszustand, Peter?
Ich glaube, wir würden es so einfach machen, wenn wir den jetzt auf 2, 3 Komponenten reduzieren würden. Ich erlebe Wiener, also tatsächlich als Deutscher hierher kommend, teilweise als höflich, als zuvorkommend. Ich erlebe es hier manchmal immer noch wohltuend, langsamer. Wenn man hier auf der Straße jemand nach dem Weg fragt, habe ich immer noch das Gefühl, der Wiener nimmt sich mehr Zeit, einem das zu erklären, auch sein Smartphone rauszuziehen, zu suchen, wo das ist, was ich in Deutschland jetzt nicht so erlebe. Aber es gibt natürlich auch diese andere Seite, die du jetzt beschrieben hast, dass ich mir manchmal etwas direkteres Feedback wünschen würde. Mir hat mal eine Österreicherin erzählt, die hat mal eine Ausbildung gemacht bei einer deutschen Kollegin und mit irgendwas waren die österreichischen Teilnehmer unzufrieden, aber sie haben es dieser deutschen Trainerin nicht gesagt. Da hat sich dann einer nach dem anderen abgemeldet, also so nach dem Motto, ja, ich habe jetzt private Probleme oder ich kann nicht. Und am Ende saß diese Trainerin nur noch mit 3 Leuten da und die Gruppe bestand am Anfang der Ausbildung aus 15 Leuten. Also 12 Leute haben sich abgemeldet, aber keiner hat dieser Trainerin gesagt, was sie vielleicht falsch macht oder was ihnen nicht passt. Und ich glaube, das passiert ja so in Deutschland nicht. In Deutschland hörst du nach dem ersten Seminartag, hallo, ich bin hier zahlender Kunde, ich erwarte mir dieses und jenes und das. Und diese Direktart, das ist aber ja das, was oftmals von den Österreichern als unhöflich empfunden wird, wenn wir Deutsche so direkt sagen, was wir uns wünschen und was wir wollen und was wir uns vorstellen. Und insofern hat dieses Indirekte, dieses Höfliche, es hat einen gewissen Charme, aber es kann dann manchmal auch wehtun, wenn man die subtilen Botschaften übersieht und dann plötzlich so eine Art Realitätsschock erleidet, dass da schon seit Wochen, seit Monaten was im Busch ist und man redet mit allem drüber, nur nicht mit demjenigen, den es betrifft. Das ist mir schon auch passiert.
Lass mich mit einer Frage von einer Hörerin einsteigen. Die fragt, eine Frage kam bei mir beim euren Dialog, als ihr über das Giftige, das Arrogante, Mobile etc. bei den beiden Nationen gesprochen habt, dachte ich, ist die französische Seele, auch die englische Seele nicht ähnlich? Ist es nicht ein europäisches Phänomen, diese Attraktivität zum Tod zu betonen? Würden amerikanische, afrikanische und asiatische Völker weniger tun, denke ich.
Dazu bin ich jetzt zu wenig in diesen Kulturkreisen gewesen, um das wirklich beurteilen zu können. Ich glaube, du musst wirklich eine Zeit lang in einem Land gelebt haben, um das zu erspüren. Aber jetzt muss ich doch nochmal den Bogen machen nach Amerika. Ich glaube, es hätte diese ganze Geschichte mit dem Zweiten Weltkrieg ja nicht gegeben, wenn wir auch nicht 1929 eine Weltwirtschaftskrise gehabt hätten, wo Menschen gehungert haben und es Menschen einfach sehr schlecht ging. Mhm. Und wenn man jetzt diese Protestwahl sieht, wenn man sieht, dass jetzt jemand amerikanischer Präsident geworden ist, der zum Beispiel, ich will nur eine Sache sagen, in der Öffentlichkeit gesagt hat, ich könnte auf offener Straße jemand erschießen und es würde mich keine Wählerstimme kosten. Und so jemand wird von einem Volk zum Präsidenten gewählt, dann kann man natürlich auch sehen, wie weit Menschen dann in einer Verzweiflung, in der Wut und im Protest irgendwo gehen. Und ja, es kommt jetzt nicht die Retourkutsche für die ganze Wall Street, für den ganzen Kapitalismus. Also ich bin mir wirklich auch nicht sicher, wo ist es ein österreichisches und ein deutsches Phänomen und inwiefern. Und da kommt jetzt ja mein Buddha ins Spiel, denn in meinem Roman kommt ja der Buddha als der östliche Erleuchtete 1938 an den Wiener Heldenplatz. Und ich lasse ihn ja mal aus dieser buddhistischen, aus dieser erleuchteten Perspektive, auf diesen Wahnsinn schauen, den wir Menschen da treiben. Inwiefern ist es halt einfach die Gier, ja, die Gier und das, was vielleicht als Schatten in uns Menschen irgendwo angelegt ist. Und wenn wir das nicht besiegen und da nicht eine spirituelle Antwort dafür finden, sich die Geschichte halt leider Gottes immer wieder wiederholen wird. Mhm. Und an diesem buddhistischen, an diesem dienenden, an diesem gemeinschaftlichen sind vielleicht diese asiatischen Völker, wenn man das als Seele bezeichnet, vielleicht näher dran. Ja, aber wenn man sich manches anguckt, was in China passiert, vielleicht auch wieder nicht. Ne? Mhm.
Lass mich noch eine Frage vorlesen, die uns per E-Mail erreicht hat. Da schreibt ein Hörer, hat eurer Meinung nach in Österreich nach dieser Vermeidung, sich mit dem Täter sein während der Nazizeit auseinanderzusetzen, auch eine lähmende Wirkung, die heute ein kreativ positives Tätersein, also auch eine positive Energie und Zuversicht etwas verschüttet? Und wie denkt ihr, könnte solch ein kreativer Beitrag aussehen für Österreich und für Deutschland?
Also ich erlebe schon ein Phänomen, dass ich den Eindruck habe, wenn ich jetzt meine Aufstellungsarbeit von Deutschland mit der in Österreich vergleiche, dass du natürlich in beiden Ländern diese Geschichten hast. Aber so dieses Thema, offen in seine männliche Kraft gehen zu dürfen, in seine Präsenz zu gehen, sich zu zeigen, auch eine Führung einzunehmen, das erlebe ich schon in Österreich gebremster. Und wenn das jemand in seiner deutschen Energie tut, würde es ihm eben schnell auch als diese Arroganz oder übertriebene Selbstbewusstsein oder das macht man nicht eben ausgelegt. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das damit auch etwas zu tun hat. Ich bin mir aber eben, wie gesagt, nicht sicher, ob ich mit dieser Analyse nicht zu kurz greife und ob wir nicht historische Bezüge, wenn wir weitere Jahrhunderte zurückgehen, auch da finden, dass das Österreichische eben indirekter ist als das Deutsche.
Lass mich das mit einer anderen Frage verbinden, wo eine Hörerin fragt, was denkt ihr, was kann Deutschland von Österreich, was kann Österreich von Deutschland lernen?
Also ich glaube, mit Deutschen, die Deutschen, die ich kenne, die in Österreich sind, sind schon auch gerne da, weil sie dieses, weil sie auch ein Stück weit noch dieses Gemütliche, dieses Leutselige sehr schätzen. Also meiner Mentalität kommt es zum Beispiel sehr nahe. Ich kann mal ein Beispiel dazu geben. Ich hatte also war dabei, diese erste Konferenz mit der Wiener Wirtschaftskammer zu besprechen, habe in der Wiener Wirtschaftskammer angerufen und habe gefragt, soll ich zu Ihnen in die Kammer kommen, und habe dann zur Antwort bekommen, machen wir das doch auf Wienerische. Ich habe einen Platz im Café Schwarzenberg. Bin dann da ins Café Schwarzenberg hingegangen und wir haben das beim Café besprochen. Also bei einem Café gesprochen. Das ist ja sehr wichtig, das auch entsprechend zu betonen jetzt. Das kenne ich aus Deutschland nicht. In Deutschland kommst du in die Firma und da hast du deinen Anzug an und da geht es erstmal um die Biografien und das ist viel steifer und viel korrekter und viel förmlicher. Also ich denke, diese Wiener, also das würde ich so auch ein bisschen als Wiener Lebensart zu bezeichnen. Man geht auf ein Café und man kriegt von erstaunlich Menschen, vielen Menschen kriegt man auch einen Termin im Café. Also ob das die Habsburger Familie ist oder ob das der Richard Lugner ist. Also der Österreicher geht einfach auf ein Café eine Viertelstunde und schaut sich was an und lernt jemanden kennen. Wenn es da nichts ist, dann lässt man es halt bleiben. Aber ich habe hier schon stärker das Gefühl, dass die Menschlichkeit da mehr im Vordergrund steht. Und wenn die Menschen gut miteinander können, dann macht man auch ein Geschäft miteinander. Dass das dann natürlich schnell mal in ein bisschen eine Freundelwirtschaft auch ausartet, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich finde da gefällt, diese Form des Österreichischen gefällt mir als Deutschen wirklich sehr, sehr, sehr. Das mal so als der Deutsche in Österreich zu beschreiben. Die andere Frage würde ich jetzt natürlich an dich stellen. Wie erlebt das der Österreicher in Deutschland? Was kannst du lernen? Oder was konntest du lernen?
Das Wort, das mir als erstes einfällt, Integrität. Und das hat damit zu tun, dass ich Deutsche in der Regel als sehr ehrliche Menschen empfinde. Das kann durchaus auch unangenehm ehrlich sein, aber das hat etwas damit zu tun, dass man bei Deutschen sehr schnell weiß, wo man dran ist und, wie du es auch betont hast, auch gesagt bekommt, wie man dran ist. Während in Österreich, und das kann durchaus auch als Qualität wahrgenommen werden, man es selber herausfinden muss, weil im Prinzip in Österreich sehr viel ein Spiel miteinander ist und diese Verspieltheit, die dem Leben einfach auch viel Spielräume miteinander gibt, was dann teilweise eben auch in Freundeswirtschaft, aber andererseits eben auch in einem das Leben mehr tanzen als marschieren sich ausdrücken lässt. Da kann man, glaube ich, in beide Richtungen einiges lernen, weil wenn man nach Wien kommt, der Flair der Stadt und natürlich gerade jetzt im Kontrast zu Frankfurt ist schon, dass die Arbeitsorientierung, die in Frankfurt zumindest im Zentrum der Stadt einfach diese Stadt sehr stark prägt als europäisches Finanzzentrum, in Wien eher ein Gefühl von den schönen Tag auch einen schönen Tag sein lassen. Und das hat auch etwas von der Qualität des Lebens in der Stadt zu tun. Und es ist ja kein Zufall, dass Wien, so wie es geworden und gestaltet worden ist über die Jahrzehnte und über die Jahrhunderte teilweise, seit vielen Jahren mittlerweile weltweit im Städteranking mit Vancouver hin und her immer um den ersten Platz kämpft. Also entweder Vancouver oder Wien, manchmal auch Genf, die ersten Spitzenplätze der lebenswertesten Stadt der Welt einnehmen. Und das hat schon was damit zu tun, wie die Wiener diese Stadt entwickelt haben. Und das ist anders, als Frankfurt durch die Frankfurter gebaut wurde.
Also ich kann auch nur sagen, ich bin vorher schon in einigen Städten gewesen, aber nach Wien zu kommen, war für mich irgendwie so ein Stück weit wie nach Hause zu kommen. Wobei ich auch Graz in letzter Zeit sehr schätze. Das hat auch ein bisschen was mit den österreichischen Frauen zu tun, aber das wäre jetzt wieder eine andere Geschichte.
Okay, dann, nachdem wir auch schon am Ende der Zeit, unserer Zeit, Sendezeit sind, würde ich diese andere Geschichte gerne außen vor lassen. Peter, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass du hier mit dabei warst. Herzlichen Dank für deine Einsichten als Deutscher in Wien. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was auch als Wiener oder Österreicher in Deutschland hier mit beitragen. Und es ist schon ein eigentümliches Verhältnis, das diese zwei Kulturen miteinander verbindet, die ja manchmal mehr miteinander zu tun haben, als sie es sich eingestehen wollen. Danke aus Frankfurt und einen schönen Abend.
Danke zurück aus Wien oder Baba, wie man jetzt sagen würde. Und jetzt werde ich mir erstmal ein Achtel einschenken.
Gut.